Liebe Gemeinde, ich würde Ihnen gerne eine Freude machen. Eine Freude machen, wie man einem Menschen eine Blume schenkt, um ihm eine Freude zu machen. Aber Sie wissen, wenn man eine Rose schenkt, dann muss man immer sagen, pass auf, sie hat Dornen. Und was ich Ihnen heute schenken möchte, ist nicht eine Rose, sondern ein Heilkraut. Ich möchte es Ihnen so beschreiben können, dass Sie sagen, sieht das schön aus. Ich möchte es Ihnen so beschreiben können, dass Sie es anfassen könnten und sagen, ist das Reich Gottes nicht wunderbar? Und dass Sie dran riechen und sagen, das Reich Gottes duftet herrlich. Und wenn Sie dann versuchen zu essen, dass Sie sagen, es schmeckt bitter, aber es ist gesund. Es ist ein langer Text. Das ist bei den prophetischen Texten so, wenn man versuchen möchte, wirklich zu hören, was der Prophet meint, dann darf man nicht einfach ein Wort herausnehmen, das meistens beginnt mit "Fürchte dich nicht", sondern muss man versuchen, den größeren Zusammenhang zu erkennen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie im Hören dieses Wortes, wie auch dann meiner Worte, in keinem Augenblick vergessen, dass es Gott ist, der Ihnen wie mit einer Blume entgegenkommt. Nun aber höre, Jakob, mein Knecht, du Israel, den ich erwählt habe, so spricht der Herr, der dich geschaffen, der dich gebildet von Mutterschoß an, dein Helfer. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du Jeschurun, den ich erwählt habe, denn ich gieße Wasser auf durstiges Land und rieselnde Bäche über das Trockene. Ich gieße meinen Geist aus über deine Kinder und meinen Segen über deine Sprösslinge. Und sie werden sprossen wie Gras zwischen Wassern, wie Weiden an Wasserbächen. Da wird der eine sprechen, ich bin des Herrn. Ein anderer wird sich mit dem Namen Jakobs nennen. Und wieder einer schreibt auf seine Hand, dem Herrn eigen, und empfängt den Ehrennamen Israel. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Wer ist wie ich? Er trete auf und rufe, tu es kund und lege es mir dar. Wer ließ von Urzeit an das Künftige hören? Was kommen wird, sie mögen es uns kundtun. Erschrecket nicht und fürchtet euch nicht. Hab ich's euch nicht längst schon gemeldet und kundgetan? Ihr seid meine Zeugen. Ist ein Gott außer mir? Ist ein Fels? Ich weiß keinen, spricht der Herr. Die Bildner der Götzen sind allzumal nichtig und ihre Lieblinge sind nichts Nütze. Und ihre Zeugen sehen und merken nichts, denn sie sollen zu Schanden werden. Wer formt auch einen Gott und gießt ein Bild, dass es nichts nütze? Siehe, alle seine Genossen werden zu Schanden und seine Werkmeister sind ja nur Menschen. Mögen sie sich alle versammeln und auftreten, sie werden erschrecken und zu Schanden werden zumal. Der Eisenschmied macht es in der Kohlenglut und formt es mit Hämmern, arbeitet es aus mit starkem Arm. Er hungert sogar, sodass er kraftlos wird und trinkt kein Wasser, sodass er ermattet. Der Zimmermann spannt die Richtschnur aus, zeichnet den Umriss mit dem Stift, führt es aus mit den Schnitzmessern und mit dem Zirkel nach dem Bild eines Mannes, einem stattlichen Menschen gleich, ein Haus zu bewohnen. Er fällt sich Zedern, er nimmt eine Steineiche oder sonst eine Eiche und lässt sie für sich stark werden unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Esche. Und der Regen macht sie groß, dass sie dem Menschen als Brennholz diene und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er damit, um Brot zu backen, teils macht er daraus einen Gott und wirft sich nieder, formt es zum Bilde und kniet vor ihm. Die Hälfte verbrennt er im Feuer, auf den Kohlen brät er Fleisch, isst einen Braten und sättigt sich, auch wärmt er sich und spricht, ha, mir ist schön warm, ich spüre das Feuer. Und den Rest macht er zu einem Gott, zu einem Bild und kniet vor ihm nieder, wirft sich nieder und fleht zu ihm, rette mich, denn du bist mein Gott. Sie erkennen's nicht und sehen's nicht ein, denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen, und ihr Herz verstockt, dass sie nicht klug werden. Man überlegt sich's nicht, hat weder Einsicht noch Verstand, dass man dächte, die Hälfte habe ich im Feuer verbrannt und auf den Kohlen Brot gebacken, Fleisch gebraten und gegessen, und den Rest soll ich zu einem Gräuel machen, vor einem Holzklotz soll ich knien? Wer sich mit Asche abgibt, den hat ein betrogenes Herz verführt. Er rettet nicht seine Seele. Noch überlegt er, ist's nicht Trug, woran ich mich halte? Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich geschaffen. Mein Knecht bist du, Israel. Vergiss meiner nicht. Ich habe deine Missetaten weggefegt wie eine Wolke und wie einen Nebel deine Sünden. Kehre wieder zu mir, denn ich habe dich losgekauft. Das war aus Jesaja 44. Liebe Gemeinde, der Glaube an den lebendigen Gott entscheidet sich am Bild. Wir wählen zwischen dem Bild und dem lebendigen Gott. Das Bild bringt uns den Tod, der lebendige Gott gibt uns das Leben. Das wollen wir heute Morgen miteinander betrachten. Ich spreche bewusst von dem Bild, nicht von Bildern. Bilder gehören vom ersten Augenblick unseres Lebens an zu den prägenden Kräften. Das Auge des Kindes nimmt Bilder auf, noch bevor er sein Ich-Bewusstsein hat, reden kann und sich erinnern kann. Es nimmt Bilder der Welt auf, Seelenbilder, Umwelt, Menschen. Das Auge ist wie ein Fenster. Bilder gehen ein und später aus. Unsere Erfahrung sagt uns vom Auge und den Bildern das Gleiche, wie das, was Jesus vom Mund und von der Speise sagt. Nicht das, was hineingeht, ist Sünde, sondern was herauskommt. Und im Reinen ist alles rein. Vielleicht ist es so, was durch Auge und Ohr Eingang findet, wird vom Bild in uns aufgenommen und eingeschmolzen und findet dann seinen Ausdruck als das Bild. Durch den Mund, durch die Lippen, durch die Worte, durch die Mimik, durch die Lebensführung, durch die Haltung, durch unser Dasein. Nun, was also ist das Bild? Die Worte des Propheten, vor 2600 Jahren sind sie gesprochen worden. Seitdem hat sich viel verändert. Wenn wir verstehen wollen, was sie bedeuten, dann müssen wir die Änderungen in Betracht ziehen, die zwischen damals und heute geschehen sind. Das Bild aus Holz und Eisen, das der Prophet beschreibt, durch Menschenhand zu einem Kunstwerk geschaffen, das gibt es noch heute. Es gibt Kulturen, Menschengruppen, die das noch heute so machen und an dieser Stelle stehen. Manchmal bringen uns Missionare solche kunstvolle Gegenstände mit, machen sie uns zum Geschenk. Aber es ist nicht unser Bild. Es ist nicht das Bild, von dem ich jetzt spreche. Das sind aber auch die Amulettchen aus Silber und Gold, die wir um den Hals oder um den Arm tragen. Sternzeichen, Kreuzchen und vieles mehr. Vielleicht auch ein bisschen größer, sodass wir sie nicht mehr am Hals tragen, sondern sie an die Wand hängen. Ein kunstvolles Kreuz, eine Ecke im Wohnzimmer oder sonst wo an der Wand. Auch das gehört zu dem Bild. Aus unseren Herzen gegossen und verehrt. Aber es ist nicht das Bild, von dem ich rede. So wie sich die Landschaft um uns in 2500 Jahren verändert hat, so hat sich unser Inneres verändert. Die Landschaft unserer Seele hat sich verändert in diesen Jahrtausenden. Und darum auch das Bild. Wir werden heute ins Bild gesetzt, durch die Zeitung, die so heißt, oder etwas anders, oder ähnlich, oder die bessere Namen trägt, seriöser tönt. Wir werden ins Bild gesetzt durch das Bild vom Bildschirm, der Einzug hält, nicht nur in unseren Wohnungen, sondern auch an unseren Arbeitsplätzen. Das Bild sagt uns, wie es in anderen Ländern aussieht, beschreibt uns Not und Überfluss, Spiele und Tragödien, Fröhliches und Verbrecherisches. Das Bild setzt uns ins Bild. Es wäre ein Schulbuch ohne Bilder. Und sehen Sie, es gibt schon Bibeln als Comics, in denen man versucht, Geschichten in Bildern zu beschreiben. Und das ist nichts Neues. Für die Kinder haben wir das schon immer getan. Und vielleicht werden wir es bald auch für die Erwachsenen tun. Das Bild setzt uns ins Bild. Es wäre zu einfach, würden wir dem Bildschirm und seiner faszinierenden Technik die Schuld zuschieben. Denn so wie der Eisenschmied, so wie der Holzschnitzer, so der Physiker, der Techniker, der Arbeiter, der Kaufmann und der Kunde heute. Wir formen das Bild mit unseren Händen. Und dann sagen wir: Rette mich, du bist mein Gott. Wir erwarten vom Bildschirm bessere Informationen. Wir erwarten bessere Bilder vom Leben. Bessere Nachrichten aus der Zeitung. Und jedermann glaubt, dass durch ein positiveres Bild der Mensch positiver wird. Vielleicht sogar gerettet wird. Es geht nicht um Bilder, sei es mit Kamera oder Pinsel oder Farbstift. Es geht ums Herz dessen, der sie formt, webt, malt, bastelt, forscht, baut, verkauft und kauft und sieht. Es geht nicht um Bilder, es geht ums Bild. Das Götzenbild der Antike trug Symbolcharakter. Das wussten auch die, die sie schufen, und es wussten auch jene, die sie verehrten und deren Leben es bestimmte. Und obwohl sie es wussten, hatten sie keine Einsicht, mangelte es am Verstand und beschränkte sich ihre Logik. Das Wissen nützte nichts. Das Bild besitzt unsere Seele und hält sie fest. Wir kommen nicht los vom Bild. Wir sind, wie wir so schön sagen, beeindruckt. Wovon? Und in welcher Weise? Wer oder was beeindruckt uns denn? Wir sind im Bild verhaftet. Lassen wir das Bild, wird das Wort erschreckend. Wir sind verhaftet. Hat uns jemand beim Kragen genommen und gesagt, verhaftet, du bist nicht mehr frei. Wir sind versklavt, wir sind verkauft. Es zieht sich wie ein tödlicher Fluch durch unsere Lebensverhältnisse und Beziehungen. Aber nicht nur Verhältnisse und Beziehungen sind gefährdet. Wir selbst sind es. Wir müssen nicht versuchen, Verhältnisse zu retten und Beziehungen zu retten. Wir selbst sind es, um die es geht. Wir sind nicht gefährdet aufgrund problematischer Verhältnisse oder unbefriedigender Beziehungen. Wir sind selbst gefährdet aufgrund des Bildes. Wenn man gefährdete problematische Verhältnisse oder gefährdete Beziehungen versucht zu verbessern, dann kann man das. Man kann erleichtern, aber man kann nicht retten. Es macht zwar den Untergang schmerzloser, aber es verhindert nicht den Untergang. Es macht zwar das Leben erträglicher, aber es bedeutet nicht Leben, sondern Tod. Lasst uns von Jesus her durchschauen, was der Prophet beschreibt. Lasst uns von ihm her das Wort des Propheten betrachten. So spricht der Herr: Ich habe dich geschaffen, vergiss meiner nicht. Ich habe dich losgekauft, ich habe dir vergeben. Der lebendige Gott. Warum wohl hat er seinem Volk verboten, sich ein Bild zu machen von ihm? Als Jesus kam, hatten sie ein Bild vom Messias und darum erkannten sie ihn nicht. Im Bild ist Blindheit und Tod. Aber in der Wirklichkeit ist Leben, liebe Gemeinde. Wir Menschen sind ohne Ende schöpferisch. Was wir uns wünschen, in Bildern zu formen, und dann verlangen wir von den Bildern, dass sie uns retten. Und sie sind tödlich. Mit den berühmten Idealbildern gehen wir am Leben vorbei. Wir bekämpfen sie. Wir sagen, es müsste doch so sein und es ist nicht so. Und daran sterben wir. Denn Gott ist nicht im Bild, Gott ist in der Wirklichkeit. Er ist auch in der unangenehmen Wirklichkeit. Er ist gerade in der Wirklichkeit, der wir zu entfliehen suchen. Er ist gerade in der Wirklichkeit, die wir zu verbessern suchen. Er ist gerade in der Wirklichkeit, die wir wegrationalisieren. Gott ist nicht in dem Bild, das wir uns vom Leben machen. Gott ist in der Wirklichkeit, der wir zu entfliehen trachten. Und vielleicht darum hat Gott sein Volk gewarnt und gesagt, ihr sollt euch kein Bild machen. weil er, der lebendige Gott, nicht im Bild zu finden ist. Lasst uns die Wirklichkeit anschauen, denn sie ist Gottes Wirklichkeit, selbst dann, wenn sie uns missfällt und wir vor ihr Angst haben. Sollten dabei unsere Idealbilder zerbrechen, lasst sie in Trümmern gehen. Wir haben nichts zu verlieren außer Götzen. Und es gilt für alle Ebenen, für die gesellschaftlichen Bilder. Es gilt für die Weltbilder, für die wirtschaftlichen Bilder. Es gilt für die religiösen Bilder. Es gilt für die familiären Bilder. Und es gilt wohl auch für das Bild von sich selbst. Lasst uns die Wirklichkeit anschauen, denn Gott ist ein Gott der Wirklichkeit, und sei sie noch so schlimm, in der Wirklichkeit ist er gegenwärtig, im Bild nicht. Die Worte des Propheten: Mögen die Wirklichkeit des menschlichen Herzens mit schonungsloser Härte aufdecken. Jesus hat das anders gemacht. Er hat nicht in schonungslosen Worten die Wirklichkeit des menschlichen Herzens aufgedeckt. Das haben die Propheten gemacht. Jesus hat mit liebevollen Worten die Wirklichkeit des Vaterherzens Gottes aufgedeckt. Jesus ist einen völlig anderen Weg gegangen wie die Propheten. Einen völlig anderen. Was der Prophet sagt, ist wahr, liebe Gemeinde. So sind wir. Und nicht nur Jesaja beschreibt es, Jeremia und die anderen auch. Aber das Heil, dieses tiefe Erkennen, in dem das Leben zu uns kommt, geschieht durch das Aufdecken des Vaterherzens Gottes. Und wenn wir Menschen unser Herz im Licht des Vaterherzens Gottes sehen, geht die Wirklichkeit Gottes in unser Leben ein. Vorausgesetzt, dass wir nicht mit dem Vaterherzen Gottes dasselbe machen, wie im Alten Testament, und wie jeder Mensch geneigt ist, es zu tun, wieder es zu einem Bild machen. Dann verlieren wir die lebendige Wärme und die Geistwirklichkeit des Vaterherzens Gottes. Und dann kann man Gott beschreiben mit den Worten Jesu: Auch das ist tot und ein Götzenbild. Jesus deckt uns darum das Vaterherz Gottes in liebevollen Worten auf, weil er es mit seinem Leben tut und nicht einfach nur in Worten beschreibt. In der Nacht des Kreuzes hat Jesus die Wirklichkeit des Vaterherzens Gottes gelebt. Und was der Prophet mit Vollmächtigkeit als Eingebung Gottes beschreibt: Ich habe deine Missetaten hinweggefegt und deine Sünden wie einen Nebel. Das hat Jesus am Kreuz vollzogen. Er hat in jener Nacht, in der wir Menschen aufstehen würden und kämpfen bis aufs Messer, wie wir sagen, hat er diese Wirklichkeit des Vaterherzens Gottes gelebt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat sich geweigert, sich zu rechtfertigen. Er hat sich geweigert, sich ins Bild zu setzen bei den Menschen. und es ist mir wieder und wieder unbegreiflich, dass er das tat. Mein Herz möchte aufstehen. Mein Herz möchte sagen, Jesus, du bist nicht der, den die Menschen von dir sagen. Es ist nicht wahr, was sie über dich beschlossen haben. Warum stehst du nicht auf und sagst endlich die Wahrheit über dich? Er hat sie ja gesagt. Sie haben sie nur nicht gehört. Er hat sie ja gelebt. Sie haben sie nur nicht gesehen, weil sie das Bild wählten und nicht die lebendige Wirklichkeit Gottes in ihrer Mitte. Liebe Gemeinde, für ein jedes von uns ist das ein ganz persönliches Schicksal. Wir mögen wohl in dieses Schicksal andere hineinziehen, so wie wir auch selbst hineingezogen worden sind durch unser Schicksal. Aber die Hoffnung des Evangeliums, ich möchte sagen, die Süße der Heilung im Vergleich zum bitteren Geschmack, die Süße der Heilung liegt darin, dass ein jedes von uns wählen darf. In jedem Augenblick neu. Wählen zwischen dem Bild und der Wirklichkeit. Wählen zwischen dem todbringenden, sicheren, greifbaren, sichtbaren und dem lebenbringenden Geheimnis, nicht greifbar, nicht verhaftbar, aber es bringt Leben ins sichtbare, greifbare, fühlbare Dasein. Ich weiß es nicht, ob diese Gedanken zu kompliziert sind. Vielleicht sind sie es als Gedanke. Vielleicht öffnet sich uns das Geheimnis nur dort, wo wir es an einer einzigen Stelle unseres Lebens erproben. Erproben in der Gemeinschaft, im Gespräch mit dem Vater. Und sagen, Vater, ich wähle das Leben. Ich wähle dich, den lebendigen Gott. Und nun wecke in meinem Herzen den Augenblick, das Bewusstsein, wo diese Wahl, die ich in meinem Geist vollzogen habe, praktisch wird im Leben. Erinnere mich, dass ich nicht einfach unbewusst gefangen bleibe in meiner Unfähigkeit, dich, den Lebendigen, zu erfahren. Zeig mir die Gnade meiner Stunde, die Gnade meiner echten Möglichkeit zu wählen. Und dann, o Herr, hilf mir, dass ich die Wirklichkeit wähle, auch wenn sie weh tut, lieber die Wirklichkeit wähle und damit das Leben, statt das Bild und an ihm sterbe. Es ist die lebendige Wirklichkeit Gottes, die uns da sucht. Und die Stimme des Propheten klingt durch die Jahrhunderte und möchte unser Herz erreichen. Wir müssen die Bilder vielleicht nicht einmal zerschlagen und verbrennen, wie es die Propheten versucht haben. Sie haben es versucht, und zwar vergeblich, weil die Bilder in den Herzen der Menschen wohnten. Jesus aber hat es nicht zerschlagen. Er ist nicht hingegangen und hat sie zerbrochen. Er hat sein Leben zerbrechen lassen. Das Bild von ihm musste zerbrechen, dass der lebendige Gott ihn erwecken konnte als lebendige Wirklichkeit Gottes, die durch den Geist einzieht in unsere Herzen und darin Heilung schafft. Amen. Vater, wie gut sind die Worte der Propheten. die uns erinnern, wer uns gemacht hat und woher wir kommen. Die uns nicht nur sagen, wer uns die leibliche Existenz gegeben hat, sondern wer uns ausersehen hat, bevor wir geboren wurden. Und da sehen wir nun Gott in dieser sichtbaren Schöpfung, eine Schöpfung deines Geistes, und finden uns vor in einem Leben als Berufene deines Namens. Finden uns vor in vielen Verwirrungen und Gefährdungen, im Spiel von Kräften, die wir nicht durchschauen. Gott, da ist die Sehnsucht, dir zu eigen zu sein, als Menschen nach deinem Namen genannt. Ich danke dir, dass du diesen Ruf durch die Jahrtausende nicht hast verstummen lassen und nach Menschen suchst, die es sich nicht nur auf die Hand, sondern ins Herz schreiben, dem Herrn zu eigen. Und nun und so, o Herr, beginne doch dein Werk und führe es fort in uns, dass wir dir begegnen, dem lebendigen Gott, und du, der Lebendige, unser Leben seist. Decke uns auf, wo die Bilder nach uns greifen, uns besitzen und den Tod bringen bis in die unbewussten Tiefen. Du siehst, wie viele Menschen verletzt sind an diesen Bildern, wie viele sterben, wie viele ringen nach dem Leben und es nicht ergreifen, weil sie es im Toten suchen statt im Lebendigen. Du siehst, wie viele Ehebilder zerbrechen, wie die Vorstellungen über die Kinder zerbrechen. Du siehst, Herr, wie die Bilder deines Volkes zerbrechen, deiner Kirchen und Gemeinde. Lebendiger Gott, du hast dich von uns nicht zurückgezogen. Du bist in Jesus mitten unter uns gegenwärtig. Und sein Kreuz ist heute so lebendig wie damals. Sein Ja zu uns in der Wirklichkeit unseres Lebens. Deine Vergebung in ihm, der du unsere Missetaten hinwegfegst, wie einen Nebel. Gott, wir sehnen uns nach dem Licht, das du bist. Erleuchte unsere Herzen in der Kraft deines Geistes und lass uns genesen an deinem Sohn Jesus. Amen.